Katrin hat mich gerade, Katrin ist unsere Tochter, gefragt, die wievielte Weihnachtspredigt ich denn heute halten würde. Ich konnte in der Kürze der Zeit nicht mehr genau nachrechnen, aber ich schätze mal, wenn man so von 2 bis 3 Weihnachtspredigten pro Weihnachten ausgeht, seit 38 Jahren bin ich im Dienst, da kommt man auf gut 120 Predigten. Und noch ein paar mehr, wenn man die Adventszeit mit dazu rechnet, da sind ja auch meistens so 2, 3 weihnachtliche Texte. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich 1976 bei meiner ersten Weihnachtspredigt saß, sie vorbereitete und dann mit Grausen daran dachte, dass ich bis zum 65. Lebensjahr jedes Jahr über Weihnachten predigen muss. Und ich wurde in diesem Grausen noch unterstützt durch einen Kollegen aus der Nachbarschaft, der war schon einige Jahrzehnte älter, und der sagte mir, Gregor, ich zähle noch die Jahre, die ich Weihnachtspredigten halten muss. Aber ich habe in den letzten Jahren neuen Zugang zur Weihnachtsgeschichte gefunden. Da gehe ich immer auf Entdeckungsreise. Manchmal nehme ich Texte, die auf den ersten Blick mit Weihnachten überhaupt nichts zu tun haben, aber wo man dann dennoch Weihnachtliches entdeckt, die Weihnachtsbotschaft sozusagen versteckt. Oder aber, und das habe ich in diesem Jahr gemacht, ich gehe auf Entdeckungsreise, was die bekannten weihnachtlichen Texte angeht, und da entdeckt man immer wieder Neues. Heute habe ich zum Beispiel entdeckt, nicht heute, aber heute in der Predigt sage ich es, in den Tagen jetzt vorher, habe ich entdeckt, dass die Schriftgelehrten und die hohen Priester, zu denen die Weisen aus dem Morgenland kamen und die ja von Herodes einberufen waren, theologische Kommission sozusagen, dass diese hohen Priester, Schriftgelehrten den biblischen Text aus dem Alten Testament falsch zitieren. Ich weiß nicht, wem euch das schon mal aufgefallen ist. Wird falsch zitiert von diesen Schriftgelehrten. Also auch Theologen können Fehler machen. Es heißt nämlich bei Micha 5,1, eine wunderbare uralte Messias-Weissagung, dass Bethlehem zwar die kleinste ist unter den Städten in Juda, eigentlich wörtlich unter den Tausendschaften Judas, aber dass aus ihr der zukünftige Messias hervorgehen wird. Und du, Bethlehem, Ephrata, bist die kleinste unter den Städten Judas, aber aus dir wird der Messias hervorgehen. Und wisst ihr, wie die Schriftgelehrten und die hohen Priester das dann bringen und zitieren? Also Herodes dann nachhakt und sagt, was sagt die Bibel? Wo soll der Messias geboren werden? Das sagen sie in Bethlehem, denn es steht geschrieben, du Bethlehem, Ephrata, bist keineswegs die geringste unter den Städten, sondern aus dir soll hervorgehen der Messias. Weiß nicht, warum sie hier falsch zitieren. Vielleicht ist ihnen da was falsch im Kopf und sie können sich nicht vorstellen, dass der Messias aus einer so unbedeutenden Stadt wie Bethlehem hervorgeht und deshalb sagen sie, du bist keineswegs die geringste unter den Städten. Oder aber ihnen ist das peinlich vor den Weisen aus dem Morgenland, die einen langen Weg hinter sich haben, die vom neugeborenen König sprechen und so ein König kann doch nicht in Bethlehem geboren werden. Bethlehem liegt übrigens so ungefähr 9 bis 10 Kilometer südlich von Jerusalem. Eine Stadt mit Geschichte, so wie Jever, aber ohne Bedeutung. Mit Geschichte insofern, Bethlehem, dass hier lange, lange Zeit vorher Rahel beerdigt wurde. Die Frau, die Lieblingsfrau von Jakob. Und später, und da muss Jesse gut aufpassen, ne, da wohnte da ein Mann, der hieß Jesse, so wie du. Aber der war schon ein bisschen älter. Bibel erzählt uns, er hatte 8 Söhne. Und da kommt eines Tages Samuel, der Prophet Gottes, zu ihm und sagt, du, der Herr hat mir gesagt, aus deinem Haus kommt der neue Messias. Bethlehem, ne, der neue Messias, aber aus deinem Haus, aus deiner Familie. Da kriegt Jesse natürlich spitze Ohren und stellt da zunächst mal seinen ältesten Sohn vor, kräftig und gewaltig. Und Samuel will schon segnen im Auftrag Gottes und ihn zum neuen König salben. Und dann sagt die Stimme Gottes zu Samuel, Samuel, halt ein, der ist es nicht. Und so geht es dann die Reihe durch. Sohn um Sohn. Ja, sagt Samuel, keiner von denen, die hier vorne stehen, ist der zukünftige König von Israel. Ach, sagt Jesse, Hey, ich habe ja noch einen Sohn, so einen ganz kleinen, der hütet da draußen die Schafe. Bethlehem, Schafe, Hirten und so weiter, ne? Hängt alles zusammen. Der hütet da draußen die Schafe. Und dann lässt er den kommen. Und Samuel erkennt sozusagen in diesem jungen Mann, in dem kleinsten der Söhne Jesses, erkennt er den künftigen König von Israel, nämlich David. Und aus diesem Geschlecht Davids soll der künftige Messias hervorgehen. Also in Bethlehem soll er geboren werden und aus dem Stamm, aus der Familie Jesse, nicht wie wir in dem schönen Lied singen, es ist ein Ros entsprungen, aus Jesse kam die Art. Insgesamt gibt es im Alten Testament 333 Messias-Weissagungen. Könnt ihr euch mal merken. 333. Das ist gewaltig. 333 Mal schickt Gott seine Propheten, schickt er seine Leute und sagt, der Messias kommt. Und jedes Mal, wenn sie auftreten, dann legt er bestimmte Dinge genau fest. Dass eine Jungfrau zum Beispiel das Kind, diesen Messias, in die Welt bringen soll. Dass er in Bethlehem geboren werden soll, aus dem Hause David sein soll und so weiter und so fort. 333 Weissagungen. Also ich kann gar nicht verstehen, dass Leute der Bibel nicht glauben können. Das alles ja Jahrhunderte zuvor. Als Micha auftrat, sind wir im 8. Jahrhundert vor Christus. Und da wird schon gesagt, Bethlehem ist die Stadt, aus der der Messias hervorgehen soll. Und nun ist mir beim Nachdenken darüber aufgefallen, dass Gott auf interessante Art und Weise dafür sorgt, dass sein künftiger Messias, sein Sohn, auch wirklich in Bethlehem geboren wird. Denn die Familie von Jesus, Maria, seine Mutter, sein Pflegevater Josef, wo lebten die? In Nazareth. Und der Engel des Herrn, der zu Maria kommt und ihr die Geburt des künftigen Messias ankündigt, sagt kein Wort von Bethlehem. Also Maria hatte gar keine Möglichkeit, jetzt selber sich auf den Weg zu machen, Navigationsgerät und dann los Richtung Bethlehem und das auch alles so passt genau, dass sie genau zur Geburt dort ankommt. Die wusste das gar nicht. Aber Gott ist ja auch ein Herr der Geschichte. Und ich habe mich früher immer gefragt, warum wird das so betont, dass Augustus Kaiser in Rom war? Quirinius, Landpfleger in Syrien, Herodes, Statthalter in Jerusalem. Warum wird das so betont? Warum spielen diese historischen Daten eine Rolle? Natürlich hängt es damit zusammen, dass uns gezeigt werden soll, dass die Geburt des Messias kein Ereignis ist zwischen Himmel und Erde, irgendwo im luftleeren Raum, sondern ein geschichtliches Ereignis, historisches Ereignis. Lukas war ja Historiker, wenn man so will, neben seinem Beruf als Arzt. Und Jesus ist wirklich in der Geschichte sozusagen zur Welt gekommen. Nämlich als Augustus Kaiser in Rom war. Und stellt euch nur mal vor, dieser Augustus hätte keine Steuererhebung durchgeführt. Hätte keinen Zensus veranstaltet. Wir wissen von Augustus, von diesem Kaiser Augustus, der ja viele Jahre, Jahrzehnte im Gegensatz zu seinen Vorgängern Kaiser war und dann diesen Ehrennamen Augustus bekam, der Erhabene, dass dieser Augustus sowohl nach außen hin das römische Reich als auch nach innen hin gefestigt hat. Er hat also für Infrastruktur zum Beispiel gesorgt, hat Straßen gebaut, das kostete Geld und das kostete Steuern. Und deswegen dreimal in seiner Dienstzeit werden Steuern erhoben und das bedeutete, dass Leute sich melden mussten, um sich in Steuerlisten einzutragen, dann wurden sie geschätzt, so steht es ja in der Weihnachtsgeschichte. Und nun heißt es, und da machte sich auch auf, Josef aus Galiläa, wohin? Nach Bethlehem. Warum nach Bethlehem? Weil dort der Stammsitz seiner Familie war. Und dort musste er sozusagen, die Schweizer würden sagen, da war sein Bürgerrecht. Und da musste er sich in die Steuerliste eintragen lassen. Er hatte da auch höchstwahrscheinlich noch ein Stückchen Land, aber kein Haus, wie wir aus der Weihnachtsgeschichte wissen. Der Messias musste in Bethlehem geboren werden. Und mich fasziniert, dass Gott sozusagen auf der Bühne der großen Geschichte agiert um dafür zu sorgen, dass das, was 800 Jahre zuvor, 700, 800 Jahre zuvor verheißen worden ist, auch wirklich eintrifft, nämlich, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Gott kommt ja selber in diesem Jesus Christus zur Welt. Er wird ja Mensch, Gott in Christus, in Jesus. Und man könnte sagen, wenn man darüber nachdenkt, dass Gott, der die Geschichte in der Hand hat, die große Weltgeschichte, auch unsere persönliche Lebensgeschichte, könnte ja auch sich fragen, nicht? Wie hat Gott das hingekriegt, dass nun Maria ausgerechnet den Josef kennenlernte? Da gab es ja wahrscheinlich 1000 Männer, die da mögliche Pflegeväter gewesen sind, damals in Nazareth und in Galiläa. Aber er hat dafür gesorgt, dass es Josef ist, weil der aus dem Hause Davids kam, aus dem Hause Jesse, aus Bethlehem, dort sein Erbrecht hatte und dorthin musste, um sich in die Steuerliste einzutragen. Also Gott hat die große Weltgeschichte, aber auch die Lebensgeschichte von Menschen in seiner Hand. Da steht er darüber. Er ist ein großer Herr, der König der Könige. Aber er macht sich in Jesus so klein, dass er sich in die Hände von Menschen begibt. Also der, der sozusagen alles in seiner Hand hat. He got the whole world in his hands, spiritual, ja? Der alles in seiner Hand hat, macht sich so klein, dass er sie in die Hände der Menschen legt. Und warum macht er das? Damit wir Menschen in Jesus Christus Gott auf unserer Seite haben. Immanuel, Gott mit uns. So ist sein Beiname Jesu und so wird es uns in der Geburtsgeschichte erzählt. Bethlehem heißt übrigens, wer weiß, was Bethlehem heißt? Brothaus ist die eine Übersetzungsmöglichkeit. Es gibt aber eine zweite, nämlich es kann auch Bethlehem heißen. So sagen nämlich die Araber zu Bethlehem. Heute liegt ja Bethlehem in den Autonomiegebieten. Und die Araber sagen Bethlehem und die Juden sagen, die Hebräer sagen Bethlehem. Bethlehem heißt das Brothaus. Bethlehem heißt das Fleischhaus. Übersetzt. Und beides passt zu Jesus. Er ist das Brot des Lebens, sagt die Bibel. Und in ihm ist das Wort des lebendigen Gottes, was? Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit als die des eingeborenen Sohnes vom Vater. Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Zum Schluss eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, vor einigen Tagen gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ihr Sundarsingh kennt. Sundarsingh ist ein Inder, ein Christ. Er hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelebt, so bis 1927. Und dann ist er plötzlich spurlos verschwunden, als er den Himalaya besteigen wollte. Er ist noch losgezogen, da hat man ihn zum letzten Mal gesehen, aber man weiß nicht, was aus ihm dann geworden ist. Er ist der erste indische Theologe. Und er hat das Evangelium von Jesus Christus in die Kultur der Inder übersetzt. Es ist hochinteressant, seine Lebensgeschichte zu lesen. Er ist also als Sadhu aufgetreten. Sadhu, das sind indische Weise. Das sind diese Leute, ganz merkwürdig, einige laufen nackt durch die Gegend, andere haben sich bemalt und wieder andere mit einem merkwürdigen Gewand bekleidet. Es gibt da unterschiedliche Schulen. Und er hat einfach diese Rolle gewählt, weil er sagte, da komme ich mit meinen Landsleuten am besten ins Gespräch und hat auf diese Art und Weise Jesus verkündigt. Und viele Menschen sind durch Sadhu Singh zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und unter diesen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, war auch der Kammerherr eines Maharajas. Der Kammerherr eines Maharajas. Der wurde Christ und der konnte auch den Mund nicht halten und hat das bezeugt und verkündigt und durch sein Zeugnis kamen wieder andere zum Glauben. Und der Maharaja, der eigentlich diesen Kammerherr besonders schätzte, war total sauer. Und war schon dabei, ihm das Kündigungsschreiben zu übergeben. Und dann kamen sie miteinander ins Gespräch und dann sagte dieser Kammerherr, er sagte, das hat mich so beeindruckt, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist. Und der Maharaja sagt, genau das kann ich am Christentum nicht verstehen. Ich als Maharaja, wenn ich ein Problem habe in meinem Reich, in meinem Land, dann schicke ich doch meine Diener hin, meine Beauftragten, meine Bevollmächtigten, vielleicht auch meine Minister, aber ich gehe doch nicht selber dahin. Ich bleibe doch in meinem Schloss. Und ich kann nicht verstehen, wie du an einen Gott glauben kannst, der sozusagen sein himmlisches Schloss verlässt und dann nach Bethlehem dort in einen Stall geht und dort geboren wird. Und der Maharaja sagte dann, Maharaja sagte ein zweites, er sagte, ich gebe dir 24 Stunden Zeit, mir eine Antwort darauf zu geben. Der Kammerherr zog sich zurück und er machte eine Holzpuppe, die ungefähr so groß war wie der jüngste Sohn des Maharajas. Und diese Holzpuppe bekleidete er mit Kleidung, die der Sohn des Maharajas normalerweise trug. Wenn ihr euch in Indien so ein bisschen auskennt, wisst ihr, dass da jedes Alter, jedes Lebensalter, ob Mädchen, ob Junge, haben alle ihre Kleider auch deutlich, aus welchem Stand ich komme. Also es war ein ganz bestimmtes Kleidungsstück. Und er wusste, dass am nächsten Vormittag der Maharaja wie üblich mit seinem Boot über seinen Privatsee sich rudern ließ. Und dann beauftragt er wieder, der Kammerherr, und sagt, wenn der Maharaja an dem und dem Punkt ist, dann schmeißt ihr diese Puppe ins Wasser und macht dabei ein großes Geschrei. Und das passiert am nächsten Tag. Der Maharaja ruderte in seinem Boot. Diener warfen die Puppe ins Wasser, ein Stück Entfernung. Und der Maharaja dachte, das ist mein Sohn, der da ins Wasser gefallen ist. Und wisst ihr, was er machte? Er sprang rein ins Wasser und schwamm in Richtung Puppe, in der Meinung, es sei sein Sohn. Und wisst ihr, was der Kammerherr ihm dann gesagt hat? Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Gott schickt seine Propheten, das hat er gemacht 333 Mal, wenn es darum ging, eine Botschaft auszurichten, wenn es darum ging, einzugreifen. Er benutzt den Kaiser Augustus als ein Werkzeug seiner Gnade, ohne dass der Augustus das jemals erfahren hat. Und haucht ihm die Idee ein, mach doch mal einen kleinen Zensus, eine Volksbefragung. Ich muss Maria und Josef, das hat er dann ihm nicht gesagt, nach Bethlehem bekommen. Also Gott hat seine Beauftragten in dieser Welt. Aber wenn es um dich geht und um mich, um seine Leute, um seine Menschen, dann springt er selber. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das ist das Geheimnis von Weihnachten. Gott springt ins Wasser. Warum? Um dich und mich zu retten. Deswegen wird Jesus auch als der Retter bezeichnet. Um dich und mich zu retten. Und da kann man eigentlich nicht anders als anbeten und in die Ehre gehen. Und sag, womit habe ich es verdient? So eine Liebe, lieber Vater, die du zu mir hast. Dass du Mensch wurdest in Jesus, deinem Sohn. Amen.